Guten Morgen, schön wieder bei euch zu sein. Und wenn ich so in den Saal reinschaue, dann kommt mir das sehr bekannt vor, weil es bei uns ungefähr auch so aussieht, mit den Stühlen und Schilder drauf, mit Abstand. Aber ich finde es schön, dass man Gottesdienst feiern kann, lieber so wie gar nicht. Und ja, es ist einfach eine Bereicherung, wenn man zusammenkommen kann. Im Johannesevangelium 1, Vers 12 steht: Allen aber, die Jesus aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben. Und noch ein Vers aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Seht, wie groß seine Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Ja, wir sind Kinder Gottes. Die an Jesus glauben, haben die Macht, sich Kinder Gottes zu nennen. Eigentlich wahnsinnig. So ein gigantisch großer Gott, der das Universum schafft, die Sterne mit bloßen Händen am Himmel festgemacht hat, nimmt uns im Vergleich kleinen Menschen an als seine Kinder. Ich habe mich gefragt, was ist das für ein Gott, dem wir Menschen so wichtig sind, dass er uns liebt, dass er uns seine Kinder nennt. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die sehr bekannt ist, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ist eine der Geschichten, die vielleicht am besten zum Ausdruck bringt, was es bedeutet, dass Gott uns liebt oder was seine Liebe alles erträgt und ja, er uns auch die Schuld vergibt. Das Kapitel 15 im Lukas-Evangelium, wo die drei Geschichten sind vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen und dem verlorenen Sohn, dieses Kapitel fängt folgendermaßen an. Alle Zöllner und Sünder kamen zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, er gibt sich mit Sündern ab und isst mit ihnen. Laut jüdischem Gesetz war es nicht erlaubt, mit Sündern, mit Zöllner sich abzugeben, weil man sich dann auch verunreinigt. Und mit ihnen Tischgemeinschaft zu haben, schon gar nicht. So war die Sicht der religiösen Führer damals. Jesus erzählt diese Geschichte. Anwesend sind diese religiösen Führer, aber auch die ganzen Sünder und Zöllner, wie sie genannt werden, sind dabei. Und die Antwort von Jesus auf diese Empörung der religiösen Führer ist eben sind diese drei Geschichten. Ein Vater hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn hat eines Tages irgendwie, oder es kommt so schleichend vielleicht auch, aber er hat keine Lust mehr, bei seinem Vater zu sein. Und er denkt sich so, ja, mein Vater, der ist doch so reich, der soll mir mal mein Erbe auszahlen und dann will ich die Welt entdecken. Ich will in die große, weite Welt hinaus, mein Leben genießen, mein eigener Chef sein. Gedacht, getan. Er schaut, ob der Vater in seinem Büro ist. Sein älterer Bruder verlässt gerade das Büro und der jüngere Sohn denkt so, jetzt ist nur der Vater dort, jetzt kann ich hingehen, ich werde ihm das sagen. Ohne lang um den heißen Brei herumzureden, sagt der Sohn, du Vater, ich habe keine Lust mehr hier zu sein, zahl mir das Erbe aus und ich bin weg. Ich brauche Kohle und deshalb will ich meinen Anteil haben, um die Welt zu entdecken. Was der Sohn macht, macht den Vater richtig traurig. Es zerreißt ihm das Herz, sowas zu hören, aber er kennt seinen Sohn gut genug. Er weiß, dass es keinen Wert hat, ihn zurückhalten zu wollen. Laut dem jüdischen Gesetz war es ganz klar aufgeteilt, wie das Erbe vergeben wird. Der ältere Sohn bekommt 2/3 vom Erbe, der jüngere Sohn 1/3. Dann heißt es in der Geschichte, dass dieser Sohn die Koffer packt. Hier ist eine tiefere Bedeutung, als einfach kurz einen Auslandstrip zu machen. Mit diesem Kofferpacken macht er auch deutlich, er nimmt nicht nur seinen Anteil am Erbe, er will es ausbezahlt haben, also alles in Geld. Ich stelle mir das so vor wie einen Bauernhof, der hat ja ziemlich sicher seine Schafe und Ziegen gehabt. Und Bauern, die sind ja ziemlich reich, aber haben wenig Geld. Laut Google kostet eine Kuh ungefähr 2000 Euro. Also ist so, ein Landwirt bei uns hat gesagt, das ist zu hoch, aber es kommt auch auf die Leistung und was weiß ich was alles drauf an. Aber nehmen wir mal an, eine Kuh kostet 2000 Euro. Wenn jetzt der Bauer 50 Kühe hat, dann ist das ein Wert von 100.000 Euro. Aber diese 100.000 Euro hat der Bauer ja eben nicht auf dem Konto oder nicht im Geldbeutel zum Ausgeben, sondern es sind seine Kühe im Stall, mit denen er wirtschaftet. Und wenn man jetzt heutige Milchpreise nehmen würde oder Fleischpreise, wird er nicht allzu reich mit diesen 50 Kühen. Das heißt, dass dieser Vater Güter zu Geld machen muss, damit er den Sohn überhaupt auszahlen kann. Und ein Drittel von diesem Besitz ist ganz schön viel. Ein Drittel kann ein Unternehmen eigentlich in den Ruin treiben. Und wie gesagt, er macht nicht einfach nur einen Trip nach Mallorca auf den Ballermann und amüsiert sich dort ein bisschen und dann kommt er wieder. Er zieht ins Ausland und hat keine Absicht, wieder zurückzukommen. Er dreht nicht nur dem Vater den Rücken zu, letztendlich geht er in ein fremdes Land, wo kein jüdischer Glaube gelebt wird, so kehrt er auch dem jüdischen Glauben den Rücken und letztendlich Gott höchstpersönlich. Der Sohn hatte relativ unklug gewirtschaftet. Er hat zum einen nichts Gutes getan, er hätte ja irgendwo im Busch ein Krankenhaus aufbauen können oder Bedürftigen helfen, das hat er nicht gemacht. Aber er hat es auch nicht angelegt oder irgendwie selber eine Firma aufgebaut, wo er wieder Geld verdienen könnte. Nein, er hat sein Geld einfach verprasst. Er ist auf die schiefe Bahn geraten und verschwendet sein Geld für Sex, Drogen und Alkohol. Er ist ein Stück weit ein verdorbener Mensch geworden. Der Vater hat ihn doch ganz anders erzogen. Davon scheint nichts übrig geblieben zu sein. Auch von seinem Glauben keine Spur. Aber es kommt, wie es kommen muss. Wer Geld ausgibt und keins einnimmt, der ist irgendwann pleite. Geistlich und moralisch war er schon pleite. Und jetzt ist er auch finanziell am Ende. Aber wie der Zufall so will, kommt es noch schlimmer. Es kommt auch noch eine Hungersnot. Eine Hungersnot, er hat kein Geld mehr, es gibt wenig zu essen. Und so geht er zu einem anderen Bauern dort in der Nähe und bittet ihn, Schweine hüten zu dürfen. Aber Schweine hüten, wieder ein No-Go für einen Juden. Schweinefleisch ist unrein, Schweine sind unrein. Und ist so das Letzte, was ein Jude tun würde, Schweine hüten. Dazu kommt, dass er selbst mit diesem Job zu wenig zu essen hat. Und wenn er auf einem Schweinehof ist, dann wird er vielleicht oder ziemlich sicher auch Schweinefleisch zum Essen kriegen. Also für den Juden wirklich das Horrorszenario, was sich hier abspielt. Mit diesem Job tritt er die Ehre des Vaters mit Füßen und auch das jüdische Gesetz. Der Sohn hat so Hunger inzwischen, dass er gern von den Schoten essen würde, die den Schweinen verfüttert werden. Diese Schoten kommen von Johannisbrotbaum und in der Form, wie sie den Schweinen gefüttert werden, für Menschen ungenießbar. Wenn sie reif sind, diese Schoten, dann wird Johannisbrot draus gemacht. Und nur die Ärmsten der Armen essen das eigentlich. Also diese Schoten, dieses Brot, ein Zeichen bitterster Armut. Der Sohn ist wirklich am tiefsten Punkt angekommen und wortwörtlich im Dreck der Schweine gelandet. Also so da sitzt, magenknurrend, es geht ihm nicht gut, stinkend, geht sein Kopfkino los. Bilder von seinem Vater, von dem, wie es ihm dort gegangen ist, kommen vor sein inneres Auge. Er stellt sich vor, wie im Überfluss Essen dort war. Selbst die Knechte und Diener haben genug zu essen. Dort mangelt es an nichts. Aber er hat doch die Ehre des Vaters verschmutzt. Er kann doch nicht einfach zurückkehren. Oder vielleicht doch. Er überlegt hin und her, ob er jetzt zurückkehren soll. Und er überlegt sich den Plan: Ich bitte meinen Vater um Vergebung, das ist das Erste. Aber ich könnte ihn ja bitten, er soll mich wenigstens als Knecht aufnehmen, wenn ich schon nicht als Sohn zurückkehren kann. Also er fasst die Entscheidung, zurückzukehren und es auszuprobieren, ob der Vater ihn wenigstens als Knecht zurücknimmt. Perspektivenwechsel zum Vater. Dem Vater hat es damals das Herz zerrissen, als der Sohn weggegangen ist. Aber er ist tagtäglich vor seiner Haustür und sucht den Horizont ab, ob sein Sohn vielleicht doch wieder zurückkommt. Und tatsächlich eines Tages sieht er eine Gestalt am Horizont. Er reibt sich die Augen, holt sein Fernglas und tatsächlich, es ist der Sohn, der zurückkommt. Für den Vater gibt es kein Halten mehr. Er lässt alles stehen und liegen und rennt dem Sohn entgegen. Rennen, etwas, was ein Jude nicht tut normalerweise. Es ist nicht würdevoll zu rennen. Aber das ist dem Vater egal in diesem Moment. Hauptsache, so schnell wie möglich beim Sohn zu sein. Beim Vater ist keine Spur von Zorn, von Hass, von Verbitterung. Er klagt seinen Sohn nicht an. Er reibt ihm die Schuld nicht unter die Nase. Und ich weiß nicht, wie du reagieren würdest. Ich würde wahrscheinlich ganz anders reagieren. Der Vater hätte ja auch seine Hände in die Seite stützen können und sagen: Du Kerle, was willst du hier? Du hast meine Ehre in Schmutz gezogen und jetzt tauchst du wieder auf. Du hast unseren Betrieb fast ruiniert. Weißt du, wie hart es war, den Betrieb wieder aufzubauen? Willst du etwa mehr Kohle oder wieso kommst du wieder zurück? Und es gibt noch mehrere Sachen, die man ihm vorwerfen könnte. Aber der Vater in dieser Geschichte, ihm übersprudelt das Herz voll Liebe. Und der Sohn kann noch gerade so knapp um Entschuldigung bitten, schon umarmt ihn der Vater. Er umarmt ihn und drückt ihn fest an seine Brust, obwohl er stinkt, nach Schweine riecht und eklig ist. Er drückt ihn einfach an sich und gibt ihm einen Kuss. Dann ruft er schnell seine Knechte zusammen. Kommt schnell, mein Sohn ist wieder da. Schlachtet schnell das Maschkalb. Bringt einen Ring, bringt Sandalen, bringt ein neues Gewand, das beste Gewand. Und all diese Sachen haben auch Symbolcharakter. Der Kuss auf die Wange ist etwas, was nur unter Gleichgestellten gemacht wurde. Also ein Knecht wurde nicht so geküsst, er wurde gar nicht geküsst von seinem Herr. Und ein Knecht musste die Füße von seinem Herr küssen oder allerhöchstens noch die Hand. Also dieser Kuss auf die Wange ist schon wegweisend, wie der Vater ihn wieder aufnimmt. Dann war es so, dass dieses ganz besondere Gewand ein Ehrenkleid war. Im Orient war das so wie eine Auszeichnung, wenn jemand so ein Kleid bekommen hat. Und auch die Sandalen sind Luxus. Ein normaler Knecht, der ist ohne Schuhe gelaufen. Nur die Bessergestellten haben Sandalen gehabt zum Anziehen. Und der Siegelring ist letztendlich der Wahnsinn. Der Siegelring gibt dem Sohn die volle Vollmacht zurück, die er auch vorher hatte. Der Siegelring ist sozusagen die Visakarte zur freien Verfügung oder die Kreditkarte. Obwohl er so schlecht umgegangen ist mit dem Geld, obwohl er so geschadet hat, diesem Betrieb des Vaters, kriegt er die Visakarte zur vollen Verfügung zurück, die volle Vollmacht. Keine Bewährungsprobe. Ja, jetzt wohnst du mal bei den Knechten und dann schauen wir mal, ob du dich gebessert hast. Und dann können wir noch darüber reden, ob du vielleicht mal aufsteigst oder nicht. Er gibt ihm die volle Vollmacht zurück. Und das muss man sich mal vorstellen. Er bringt den Betrieb in Schwierigkeiten, er erniedrigt den Vater, er zieht die Ehre des Vaters durch den Schmutz und trotzdem nimmt der Vater ihn einfach an, ohne Vorwurf, ohne nichts. Er vergibt ihm, was er getan hat. Eine unvorstellbare Liebe, die so groß ist, dass er alle Schuld vergibt. Und er überwindet das, was der Sohn ihm angetan hat. So wie der Vater in der Geschichte, so ist Gott. Gut, an ein paar Stellen hängt es ein bisschen mit dem Vergleich, aber so großzügig ist Gott. Gott hat immer genug, bei ihm ruinieren wir nichts, wenn wir etwas falsch machen. Er hat genug. Und wir dürfen zum Vater kommen, wenn wir etwas verbockt haben und um Vergebung bitten. Und Gott macht kein Drama draus, so wie wir das vielleicht manchmal machen. Er vergibt gern, wenn wir von Herzen um Vergebung bitten. Wir müssen auch kein langes Prozedere aus dieser Vergebung machen. Wir dürfen Gott die Schuld bringen, er vergibt und was Gott vergeben hat, ist weg. Diese Schuld gibt es nicht mehr. Auch wenn es zum 5., zum 10., zum 20. oder noch mehrmal die gleiche Schuld ist, Gott vergibt, wenn wir von Herzen um Vergebung bitten. Zur Erinnerung, Jesus erzählt diese Geschichte als Antwort auf diese Pharisäer und Schriftgelehrten, die einen perfekten Glauben gefordert haben. Nur wer richtig fromm ist und alles richtig macht, durfte dabei sein. Aber Jesus macht klar, dass ihm gerade das Verlorene wichtig ist. Gerade die Menschen, die wie der jüngere Sohn hier in der Geschichte auf den falschen auf Abwege kommt, solche Menschen sind besonders im Blickfeld von Gott. Er sucht das Verlorene. Und Gott oder Jesus zeigt in der Geschichte auch, wie wertvoll diese Menschen in seinen Augen sind. In seinen Augen sind sie unendlich wertvoll und nicht so wie bei uns Menschen. Die Geschichte ist auch die Einladung an uns, uns von dieser Liebe von Gott durchdringen zu lassen, sie in unser Herz zu lassen und wirken zu lassen. Und wir sind beauftragt, diese Liebe Gottes auch zu unseren Nachbarn zu bringen, zu unseren Mitmenschen zu bringen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kenne das in meinem Leben, dass ich öfters Vorurteile habe. Und man sieht Menschen schon und ich glaube, man sagt, nach 3 bis 5, 6 Sekunden sind die bei uns in einer Schublade drin. Ich wünsche mir für mich, aber ich wünsche euch das auch, dass wir lernen, die Menschen mit Gottes Augen zu sehen, dass wir ihnen Wert sehen könnten. dass wir diese Liebe, dass die durch uns durchfließt und zu den Menschen kommt und wirkt. Wir müssen nichts leisten, um diese Liebe zu bekommen. Wir müssen nichts leisten, um die Vergebung zu bekommen. Das hat Jesus alles schon gemacht am Kreuz. Wir sind Kind Gottes, weil Gott uns liebt, weil seine Liebe so groß ist. Und das dürfen wir uns immer wieder auch in Erinnerung rufen, wenn wir uns vielleicht anders fühlen, wenn die Dinge schief laufen. Das ändert nichts daran, wir sind und bleiben Kinder Gottes, die geliebt sind. Ich wünsche euch als Gemeinde, dass ihr das erleben dürft, immer wieder und immer wieder, wie groß die Liebe des Vaters ist und dass die Liebe auch ausstrahlt in eure Nachbarschaft. Amen. Ich bete noch. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass deine Liebe so unbegreiflich, so riesengroß ist. Schenk du, dass unsere Herzen weit sind und dass wir immer wieder noch mehr verstehen davon und dass es in unser Herz fallen kann und dass unser Herz übersprudelt in unserer Umgebung. Danke dafür. Amen.